Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, Wochenende, 28. Juni 2024. Unser Wetter, darüber müssen wir heute nicht reden. Es ist bedeckt, es bleibt Regen. Aber Andreas in Europa, wie sieht's bei dir aus? Guten Morgen, bei euch ist ja schon Mittag.
Ja, guten Morgen. Wir haben hier nach wie vor Wärme und Hitze und alles ist gut. Und ich habe jetzt noch ein paar Flüge und dann bin ich auch wieder zu Hause und ich freue mich ehrlich gesagt sehr darauf. Es ist schon sehr anstrengend, das Ganze hier gewesen, aber es war natürlich auch schön, mal sich so wieder so reinzufühlen, auch in die alte Heimat, die ja mal die eigene Heimat war. Und wenn ich dann so mit dem Auto gefahren bin, auch als ich in Deutschland war, das war sehr interessant, habe dann so die Nachrichtensendungen gesehen. Ich habe das und was war NDR Info und NDR 2 und ich habe gedacht, ich bin echt im falschen Film. Es hat mit Journalismus überhaupt nichts mehr zu tun. Das war also eine reine Regierungspressekonferenz gewissermaßen oder eine Berichterstattung. Mich hat das so erinnert, wenn ich die Nachrichten gesehen habe und hat über Herrn Lauterbach oder über die Ampel gesprochen. Und ich habe das Gefühl, so wie damals, als die Fürsten dann irgendwas ausgeheckt haben gegenüber ihren Untertanen. Und dann ist dann so ein Sprecher rausgegangen, hat die Papyrusrolle rausgezogen und hat dann gesagt, der Herrscher hat Folgendes bestimmt, Doppelpunkt. Und dann hat er die Punkte gelesen. Die Leute haben die Augen dabei gerollt, weil die spielten keine Rolle. Genau so läuft es heute noch ab, nennt sich aber NDR 2 beispielsweise Nachrichten. Es ist so unfassbar, auf welchem unterirdischen Niveau der öffentlich-rechtliche Rundfunk stattfindet. Das war mir wirklich gar nicht so klar, wenn man so viele Monate oder Jahre das ja auch nicht hört, sondern eigentlich nur immer so liest aus der Vogelperspektive heraus.
Na, als ich in Deutschland war, vor einigen Monaten, habe ich da natürlich auch reingehört. Weil ich bin ja da groß geworden, sozusagen, journalistisch. Und vielleicht sollte man das gar nicht sagen und hervorheben, weil was lernt man
Ja.
da? Nein, ich habe trotzdem natürlich viel lernen dürfen. Im Nachhinein vor allem, wie man es nicht macht. Und was mir damals aufgefallen ist, die sind wirklich auf dem Stand der 80er Jahre. Ich habe ja selber NDR 2 moderiert und habe da auch Musik aufgelegt. Damals hat man selber die Platten noch mitgebracht und aufgelegt. Und die Platten, die ich damals im Gepäck hatte und da auf den Plattenteller gelegt habe, die laufen da heute noch. Jetzt natürlich als Datei, ganz klar. Aber es waren dieselben Titel, es sind dieselben An- und Abmoderationen. Das große Ding war immer, dass man ins Intro und Outro rein moderiert hat, möglichst auf den Punkt, und war dann ganz stolz, dass das gelungen war. Und das habe ich jetzt immer noch festgestellt. Irgendwie ist die Zeit dort stehen geblieben. Mancher findet das vielleicht schön, aber ich finde es dann auch nicht verwunderlich, wenn der Aufklärungs- und Wissensstand der Menschen einfach stehen bleibt, dass da nichts mehr weitergeht.
Also das ist genau das, kann ich bestätigen. Ich merke diese Moderatoren, die fernab von allem Gut und Bösen sind, die offenbar überhaupt keine Zusammenhänge verstanden haben und diese Klarheit und Fröhlichkeit, mit der sie es rüberbringen, das ist, glaube ich, nicht einmal mehr Professionalität, sondern wirklich der pure, stumpfe Sinn, der einem da entgegenschwallt. Und wenn man tatsächlich so gerade bei älteren Leuten auch immer wieder sieht, die glauben das auch alles und die hören das und das sind deren Quellen, Tagesschau, Nachrichten und so weiter. Ich meine, übrigens in Österreich und in der Schweiz war das genauso, also nicht, dass das da anders ist, aber dann kann man es schon verstehen, dass die Menschen so in dieser Stumpfheit auch bleiben, weil es ist ein Instrument wirklich zum Einschläfern und die Leute bei Laune zu halten. Aber das wird einem so tragisch klar, wenn man eben die Massenmedien plötzlich da mal so sieht. Also man wundert, man bewegt sich ja nur noch in den alternativen Medien und da ist man gewohnt, auch journalistisch mittelmäßig gut und auch schlechten Journalismus. Aber es ist zumindest der Versuch, dass er stattfindet. Hier findet gar kein Versuch mehr statt. Es ist
Also
einfach nur Presseerklärung.
ich finde bei den alternativen Medien nicht nur Mittelmäßigkeit, Entschuldigung, sondern hohen Standard. Ich denke an Tichys Einblick, ich denke an News, ich denke an Apollo News, ich denke an Unzensuriert oder ja, so heißt es. Also es gibt, oder natürlich auch Apolut, es gibt ganz wunderbare freie Medien mit absolut hohem Anspruch.
Absolut, aber das habe ich gesagt. Es gibt da eben halt aber auch eben halt welche, die sind Mittelmaß und eben halt nicht so gut. Das darf man auch nicht vergessen, wenn zum Beispiel aus meiner Sicht wie bei den Massenmedien quasi dieselben Mechanismen angewandt wird, dass man ohne Recherche zum Beispiel Informationen, die man bekommt, sofort raushaut, ohne zu überprüfen. Das finde ich immer tragisch, wenn es dann ins eigene Weltbild passt. Und da lieber ein bisschen warten, nicht der Erste sein, der etwas veröffentlicht oder auch dieser Schlagzeilenjournalismus, den ich auch immer wieder sehe, und damit meine ich nicht Tichy oder Reitschuster um Himmels Willen, aber es gibt auch viele, die springen dann so drauf und tummeln sich in dieser alternativen Szene. Aber es spielt auch keine Rolle. Das ist das Recht. Jeder kann noch so viel Unsinn erklären. Das ergibt ja ich ja auch aus dem Grundgesetz. Ich finde es einfach interessant, dass die Leute dann die Möglichkeiten haben, das auch dann durchaus zu entscheiden. Aber was auf NDR oder auf Radio Hessischer Rundfunk und Bayerischer Rundfunk läuft und so weiter, es ist einfach wirklich unterirdische Regierungserklärung, nichts anderes. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Nicht mal der Versuch.
Wenn die Papyrusrolle entrollt wurde, da hieß es doch als erstes immer Bekanntmachung und dann
Genau.
ging's
Genau, der
los,
Herrscher
ja.
hat bestimmt, der Herrscher hat bestimmt, hört zu, Untertan. Und genau so läuft das. Es ist, da wird über, Karl Lauterbach spricht über ein Rettungskonzept von in Not geratenen Kliniken, die er selbst in Not gebracht hat. Da geht es dann darum, dass viele jetzt neue Bürger freuen, dass sie jetzt ihren deutschen Pass bekommen. Das heißt, wenn ich beispielsweise Gäste einlade in mein eigenes Haus und nach 3 Wochen haben sie die Möglichkeit und werden alle in mein Grundbuch mit eingetragen und sind auch Eigentümer des Hauses. Und das wird dann völlig kritiklos. Also man kann da ja sagen, okay, das ist in Ordnung oder da gibt es zweierlei Meinungen, aber das wird alles so als Erfolg verkündet, ohne nachzudenken. Das ist schon irgendwie komisch.
Es sind die Medien, die die Mikrobenpandemie in diesen Ausmaßen möglich gemacht hat.
Oh
Und
ja.
ja, viele andere Dinge auch. Wir wollen jetzt uns nicht verlieren, sondern wir wollen natürlich, natürlich über das erste Fernsehduell sprechen zwischen Joe Biden, dem derzeit noch amtierenden US-Präsidenten, und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der vielleicht auch wieder der zukünftige Präsident sein wird, wenn er bis dahin gesund bleibt. Er hat gestern natürlich haushoch gewonnen, diese Debatte. Ich habe am Abend noch reingeschaut und habe dann nur gemerkt, das ist ein Niveau, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Also es sinkt für sie das Niveau, würdest du sagen, unterste Schublade, und zwar nicht, was Trump angeht. Ich finde, der hat sich wirklich wie ein Präsident eigentlich schon geschlagen und verhalten, und man hat ihm angesehen, dass es vielleicht hier und da in ihm kocht. Aber Joe Biden, der hat von Beginn an in die unterste Schublade gegriffen, und man hat einfach gemerkt, dass er überhaupt nicht Herr seiner Sinne ist.
Ja, es war ja auch kein Duell. Man wusste ja, dass man letztendlich, ich sage, ein Sklaven gewissermaßen des Systems einem anderen zum Fraß vorwirft. Das war ja nicht auf Augenhöhe. Das heißt, auch für Herrn Trump war das Ganze eine äußerst schwierige Situation, mit jemandem sprechen zu müssen, der nicht auf Augenhöhe ist. Da gehen ja auch Gefühle mit einem durch. Das muss man ja auch sagen. Denn Joe Biden ist für jeden offensichtlich krank. Und ich finde das abscheulich, dass es da wirklich irgendwelche Berater gibt, die ihn da im Prinzip wie ein Esel durch die Manege mit Ring durch die Nase ziehen. Das finde ich wirklich einfach unfassbar eigentlich, dass das dann auch noch als Duell dargestellt wird. Aber es ist eben halt die Situation. Man merkt natürlich auch, dass man in führenden Positionen oder vermeintlich führenden Positionen der Politik entweder Leute brauchen, die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind oder mindestens eben halt einen kriminellen Hintergrund haben. Das sehen wir zum Beispiel in Deutschland, ob wir uns jetzt Frau Baerbock angucken oder Herrn Habeck angucken oder den Bundeskanzler angucken oder Frau von der Leyen. Da muss immer irgendwie ein krimineller Hintergrund mitschwingen, und ich glaube, das sind die einzigen Methoden. Und auf der anderen Seite eben halt Menschen, die eben des Denkens gar nicht mehr mächtig sind, aufgrund mangelnden Intellekts oder in diesem Fall vielleicht auch aufgrund der Krankheit.
Also wir wollen mal von vorne beginnen, vielleicht noch mal ein bisschen schauen, wie im Vorfeld berichtet wurde und was im Vorfeld passiert war, vor dieser ersten Debatte. Es gibt dann noch mal eine und dann ist Wahl im November, aber es wird sich wahrscheinlich jetzt viel verändern. Andreas, CNN hat das Ganze übertragen. Da waren ja gewisse Regeln. Das heißt, wenn einer gesprochen hat, dann durfte der andere, dessen Mikrofon wurde runtergezogen, sodass er gar nichts einwenden konnte. Das ist ja eigentlich das, was eine Debatte lebendig macht. Dann gab es zum ersten Mal kein Publikum. Also man hatte schon im Vorfeld alles probiert, um möglichst die Fauxpas, die ja erwartet wurden, nicht direkt in die Öffentlichkeit zu bringen. CNN hatte dann den alternativen Medien im Vorfeld Klagen angedroht, wenn sie nämlich Bilder bzw. Ausschnitte aus dieser Fernsehdebatte bringen. Auch das hat es noch nie gegeben. Inzwischen ist natürlich das Netz, die sozialen Medien sind überschwemmt mit diesen Ausschnitten. Bei X beispielsweise, da finden wir die gesamte Sendung in einzelnen Schnipseln. Also wer sich das nochmal angucken will. Und was eben auch spannend war, dass es Stimmen gab, die Joe Biden einem Drogentest unterziehen wollten, hatte Herr Trump auch so angeregt. Und die Wahlkampagne, die Mitglieder von Joe Biden, die haben sich geweigert, vor der Debatte ihm einen Drogentest zu verpassen. Denn Andreas, jeder wusste eigentlich nach all den Bildern, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass Joe Biden schwer krank ist, dass er offenbar ja, ein neurodegeneratives Problem hat, um es vorsichtig auszudrücken. Und meine Frage ist, wenn Sie es doch alle wussten, warum haben Sie ins Rennen geschickt? Wollten Sie der Weltöffentlichkeit praktisch die Türen öffnen, dass man jetzt austauschen kann, oder hatten Sie eventuell gehofft, dass er doch durchhält und dass er doch eventuell lichte Momente hat, die für die Demokraten sprechen?
Naja, es war also erstmal, wenn man die Vorbereitung sieht, eine Art behindertengerechtes Event, was man da vorbereitet hat, um ihn da nicht zu stark zu schädigen. Das ist ja auch eigentlich ganz klar. Es kann ja auch niemandem geholfen sein, wenn man ihn komplett ausnockt nach einem Satz und dann ist er weg. Und die Gefahr war ja, und es hat ja im Vorfeld die Überschrift gegeben, es wäre bei Biden schon ein voller Erfolg, wenn er nicht hinfällt. Und das zeigt
Das
es
hat der
auch
Spiegel
letztendlich.
geschrieben.
Hat der
Das hat
Spiegel geschrieben.
der
Das fand ich
Spiegel
schon
hat
überraschend.
das geschrieben. Ja.
Daran sieht man aber auch schon, was hier läuft. Dieses Phänomen der Krankheit oder eben halt der Kriminalität ist ganz wichtig. Denn die Zerstörung der USA, nachdem Biden gekommen ist, das hat man schon zum Ende der Trump-Ära eingeleitet. Damit hat man ja auch letztendlich dann die Wahl nachher gewonnen, um dann eben wieder in die alte Spur der Kriege zu kommen. Unter Trump hat es ja nie einen Krieg gegeben. Und das ist jetzt keine Beweihräucherung von Herrn Trump, aber die wirtschaftliche Lage war aus meiner Sicht hervorragend gelaufen im Rahmen der Vorgaben, die auch Herr Trump übernommen hatte. Und es wird ja immer wieder gesagt, das ist alles falsch und was. Und ich sage dann immer, erklär mir doch bitte mal, was hat denn Donald Trump in seiner ersten Amtszeit, ich rede schon von der zweiten damit, also was hat er eigentlich falsch gemacht? Und dann kommt irgendwie was Blödes, was aus der Boulevardpresse ist. Er hat irgendwelche Frauen sexistisch bezeichnet oder irgendwie sowas. Also das sind dann eben halt, da sind dann keine Grundlagen mehr für da. Und diese Geschichte ist eigentlich typisch, wenn zerstört wird. Das sehen wir, wie gesagt, bei Herrn Habeck. Herr Habeck, der sich selbst geoutet hat, unter einer Neurose zu leiden, unter einer Psychose zu leiden, seines Urgroßvaters. Und das als Motivation zu sehen, in der deutschen Politik zu sein. Und sein Urgroßvater war ein SS-großer Offizier. Und das heißt also, dieser Zerstörungswahn, den wir jetzt erleben, auch bei Herrn Habeck, der ist ja durchaus auch begründbar aus meiner Sicht oder wäre begründbar, das wäre meine Annahme, mit seiner Krankheit, zu der er sich selbst geäußert hatte, nämlich diese Psychose, einer Sippenhaftungspsychose, möchte ich mal so sagen. Und wir sehen ja die Ergebnisse und es gibt viele Wege, die Wirtschaft zu zerstören. Und ich habe das Gefühl, Habeck kennt sie alle und setzt sie um. Und genau so haben wir auch bei Joe Biden ein ähnliches Phänomen. Das sind Figuren, die vielleicht auch nicht über das Abstraktionsvermögen verfügen, aber getrieben sind entweder durch medizinische Ursachen, die vielleicht in irgendeiner Form geregelt werden müssten, Befunde, die dahinter stehen könnten, und natürlich dann eben halt auch ja, zu diesen Ergebnissen führen, die wir haben, sowohl in den USA als auch in Deutschland.
Unglaublich, wie du das schaffst, immer wieder, wenn wir über Biden und Trump sprechen, aber bei deinem Lieblingsminister, Superminister zu landen, Habeck, der hat es dir schon angetan, ne?
Ja, Habeck ist für mich einfach ein Phänomen, weil Habeck wirklich geistig ja durchaus intakt wirkt, was er ja jetzt selbst erklärt hat, dass es ja offenbar nicht der Fall ist, so wie er sich da jetzt argumentiert mit seiner eigenen Diagnose, die er von sich gegeben hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mir ist Deutschland ehrlich gesagt noch etwas näher als USA, weil in Deutschland eventuell noch eine Möglichkeit besteht, sich erst einmal abzukoppeln zu einer Souveränität, um überhaupt erstmal eigene Entscheidungen zu treffen. Und in USA werden sie ja getroffen, vielleicht nicht von Joe Biden, aber eben halt von den Leuten, die da drüber stehen und für ihn entscheiden.
Also wir bleiben aber jetzt trotzdem in den USA, denn ich will noch mal so ein bisschen im Vorfeld beleuchten, wie jetzt kurz vor der Fernsehdebatte sich die Dinge hochgestaut haben. Also beispielsweise hatte Fox News gestern berichtet, dass Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, Angst vor der Präsidentschaftswahl im November habe und eben seit einiger Zeit geheime Treffen mit Joe Biden abhalte, um Strategien zu entwickeln, und zwar um Herrn Trump zu besiegen. Und Obama geht von einer Zitterparty dieses Jahres aus, also in diesem Jahr. Und man hat zum Beispiel in New York Times Magazine am Montag einen Titel platziert, was Obama Biden zuflüstert. What Obama is whispering to Biden. Und da gibt es detaillierte Informationen über gemeinsame geheime Treffen der beiden und die besorgniserregende Indikatoren zeigen. Also auf jeden Fall war man in Aufruhr. Ich meine, Andreas, wir haben ja hier schon vor Jahren, vor 3 Jahren gab es ja schon Ausfälle von Joe Biden, haben wir darüber berichtet, was hier überhaupt nicht zum Tragen kam oder nur am Rande gestreift wurde, ist beispielsweise die Rolle des Sohnes Joe Bidens, Hunter Biden, der ja nun auch angeklagt wurde von der Staatsanwaltschaft. Da sind verheerende Bilder kursiert, schon vor 3, 4 Jahren über Sexpartys und leider auch Kinder waren involviert und so weiter. Und da hat man zum Beispiel in dieser Debatte gestern, hatte Trump das kurz erwähnt und dann war es wirklich wie im Sandkasten? Also Joe Biden hat dann geantwortet, als Trump sagte, der Sohn Hunter Biden sei ein Loser, dann hat er so staccato-mäßig reagiert, der Herr Biden, und hat gesagt, mein Sohn ist kein Loser, aber Sie sind ein Loser, aber Sie sind ein Loser. Also man hat dieses Niveau sofort, ich weiß nicht, hast du den Ausschnitt gesehen?
Nein, ich habe fast gar nichts gesehen davon, weil mir eigentlich klar war, wie es war. Ich habe nur so ein paar Überschriften gelesen über die Kommentare, die genau das bestätigten, was ich erwartet hatte. Aber ich meine, eins ist definitiv klar. Der Donald Trump ist klar bei Verstand. Man braucht ihn nur in die Augen sehen. Was ich immer wieder sage, man muss sie sich nur ansehen. Und jetzt sehen wir uns den Herrn Biden an, egal ob sie jetzt etwas sagen oder nicht. Wir können den Ton sogar wegschalten und nur die beiden Menschen beobachten in ihrer Art, in ihrer Klarheit oder Unklarheit. Dann wird das alles klar. Und dass hier ein Obama, und das finde ich ganz interessant, hier im Prinzip versucht, von hinten rum zu mischen, das liegt daran, dass das auch für eine Zitterpartie für ihn ist. Obama hat eine dramatische Bilanz der Kriegstreiberei hinter sich gelassen. Obama hat also große Teile der USA wirklich in Schutt und Asche gelegt. Das darf man nicht vergessen durch seine verfehlte Politik. Und wenn dieser Kampf gegen den Sumpf, und ich denke da auch an die Clintons, Pizzagate und was da so alles eben herumkursiert, auch die Herkunft von Obama selbst als Person, ob er überhaupt berechtigt war, Präsident zu werden, das sind ja so viele Dinge, die noch diskutiert werden müssen. Nochmals gilt die Unschuldsvermutung. Ich glaube, sie haben alle Angst, inklusive der obersten Intendanten der großen internationalen Presse. Konzerne. Auch die stehen ja dann irgendwann eventuell im Rahmen einer Aufräumung vor Gericht. Also mich würde das nicht wundern, dass viele Reporter das noch gar nicht verstanden haben, dass sie sich ja mitstrafbar machen, gemacht haben, wenn sie gegen die journalistische Sorgfaltspflicht eben verstoßen haben und als Regierungsfunktionär gearbeitet haben. All diese Dinge schwingen hier ja mit. Diese Zitterpartie ist, dass das gesamte System in Angst oder gewissermaßen in Panik schon sich bewegt.
Ja, es ging ja im Vorfeld auch auf einmal rum, dass eine der Töchter Joe Bidens, Ashley Biden, ja ein Tagebuch geführt hatte und das verstörende Inhalte hatte, nämlich, die hat darin berichtet, dass sie mit ihrem Vater Joe Biden, dem heutigen US-Präsident, als Kind gemeinsam duschen musste und ich will da jetzt gar nicht weiter in die Details gehen. Auch selbst die Hofberichterstatter in Deutschland haben dann das Thema im Vorfeld aufgegriffen. Und man hat sich natürlich in Amerika gefragt, warum die amerikanische Presse sich jetzt nicht im Vorfeld auch dieser Debatte, kommt vielleicht noch, wenn der Wahlkampf richtig losgeht jetzt, auf dieses Tagebuch von Ashley Biden stürzt. Es wäre natürlich ein gefundenes Fressen, Punkte zu sammeln für Donald Trump, denn das gäbe, wenn man sich darauf einlassen würde, von Seiten der Mainstream-Medien natürlich saftige Schlagzeilen, denn ich meine, wir haben hier MeToo-Debatten und wir haben hier natürlich Missbrauchsdebatten. Gestern haben wir veröffentlicht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass Paris Hilton, die ja die Erbin, die Hotel-Erbin, Hilton-Erbin, die ja bis jetzt nur durch rosa Kleidchen und pinkfarbenen Lippenstift aufgefallen war, dass die plötzlich auch in die Öffentlichkeit geht und von ihrem Missbrauch in ihrer Kindheit spricht. Das sind auch heftige Kanonenkugeln, mit denen sie anfängt zu schießen, Andreas. Das wäre ja eine Riesendebatte. Warum macht man das nicht?
Naja, das ist das große Problem. Die große Presse hat Angst, jetzt aufzufliegen. Die sind selbst zu sehr verstrickt in diesen Dingen. Und das geht auch in die öffentlich-rechtlichen Medien, auch weltweit. Und man hat das Interesse an der Wahrheit nicht nur verloren, sondern man ist mit allen Mitteln daran interessiert, die Wahrheit zu vernebeln, damit sie auf keinen Fall rauskommt. Es sind eigentlich Anti-Journalisten, die wir zurzeit haben. Und wenn man diese Dinge eben halt nicht nach außen trägt, die da, wie zum Beispiel solche pädophilen Übergriffe, die da im Raum stehen von Joe Biden oder auch andere Dinge, und man quasi nur einseitig argumentiert, das heißt also Parteinahme macht und das eben halt in der absoluten Klarheit. Und ich glaube, immer mehr Menschen werden das verstehen. Und wenn irgendwann bestimmte neue Gruppierungen an die Macht kommen, es kann sein, dass Herr Trump eher nur eine Übergangsfigur ist, bis dann irgendwann eine Aufklärungskampagne kommt und dann diese Wahrheit endlich runterfällt vom Himmel und alle Leute merken, Himmel, wo haben wir eigentlich gelebt, in was für einem Sodom und Gomorra? Es sind ja wirklich historische Zeiten. Und davor haben die Pressemenschen auch eine große Angst und trauen sich an diese Themen nicht ran, weil sie spüren, ihr Gewissen klopft von innen an. Ich sehe mir die vielen Reporter an in irgendwelchen Heute-Sendungen oder Tagesschau oder sonst etwas und ich gucke dann so in ihre Augen und denke da, mein lieber Freund, ich möchte nicht wissen, was da im Unterbewusstsein bei dir an die Stirn klopft, nämlich das Gewissen. Und das Gewissen hat ja mit dem Wissen über die Gesetze zu tun und dazu gehört auch die Wechselwirkung, nämlich nicht ungeschoren davonzukommen, ob man vor einem irdischen Gericht steht oder dann im Nachhinein auf der anderen Seite, nachdem man diese Erde hier oder diesen Zustand des Menschendaseins verlassen hat, sein körperliches Kleid abgegeben hat, dass man trotzdem immer dafür gerade stehen muss.
Ja, das ist das Gute. Diese Zeiten, in die wir hier hineingeboren wurden und in denen wir jetzt stehen, die sind ja mehr als interessant. Das muss man einfach sagen. Und deutlich wird das eben genau an einem solchen Duell, das wirklich gar keins war. Damit hast du recht. Und das Niveau, also das war im Keller. Zum Beispiel die Welt hat hier heute zusammengefasst, der Republikaner Donald Trump und US-Präsident Joe Biden haben sich einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Sie benutzten beide heftige Ausdrücke mit harschen Vorwürfen. Biden sagte früh in der Debatte, die einzige Person auf dieser Bühne, die ein verurteilter Verbrecher ist, ist der Mann, den ich gerade anschaue. Sie haben die Moral einer Straßenkatze. Und hat dann weiterhin Herrn Trump einen Verlierer, einen mehrfachen Lügner genannt. Und immer wieder fiel das Wort, Sie sind ein Jammerlappen. Andreas, das ist etwas, was, glaube ich, die Welt auch so noch nie gesehen hat. Denn die früheren Elefantenrunden in Deutschland, die ja immer vor den Bundestagswahlen stattgefunden haben, das mag sein, dass da Leute waren, die eben wie heute argumentieren, aber es hatte immer einen bestimmten Rahmen. Jeder hat versucht, sich ordentlich zu benehmen und sich gewählt auszudrücken. Und das ist das, was mir gestern bei dieser Debatte aufgefallen ist. Trump, man hat gemerkt, er hat Schmerzen. Der wollte sich auf das Niveau nicht herablassen, hat sich auch nicht provozieren lassen, aber es ist wahrscheinlich dem Gesamtzustand Joe Bidens geschuldet, dass er ungehemmt in diese untersten Schubladen gegriffen hat. Und das zeigt ja eigentlich den Zustand der westlichen Welt. Denn Amerika ist ja das Land, ja, Deutschland ist Amerika, ich sag mal freundlich, sehr verbunden, weil keine Entscheidung in Deutschland, die weitreichend ist, gefällt werden kann, ohne mit dem großen Bruder zu sprechen. Und wenn wir uns jetzt aber auf der einen Seite Berlin die Ampel anschauen, die vollkommen abschmiert bei den Europawahlen, genauso wie jetzt in Deutschland intern die Wahlen, die Ergebnisse ganz schrecklich aussehen. Und wir und Frau Baerbock als Außenministerin Deutschland repräsentiert und auf der anderen Seite jetzt diesen derzeit noch amtierenden US-Präsidenten. Wenn wir uns dagegen jetzt andere Regierungschefs anderer Länder, die nicht im Westen sind, betrachten, da sehe ich eklatante Unterschiede.
Also man muss eines sehen, wenn ich auch Deutschland wieder in Verbindung bringe, immer wieder mit den USA, dann ist es eben deshalb, weil Deutschland ein Vasall der USA ist und die Wahl in USA Deutschland unmittelbar betrifft, weil Deutschland unmittelbar unter der Führungsstruktur von USA natürlich abhängig ist, egal ob die da eine Ampel oder sonst irgendwelche Koalition haben oder hatten. Wir sind nun einmal in der Situation in Deutschland, dass dort ein Besatzungsstatus in einer ganz klaren Form herrscht, um nochmal ganz klar Herrn Gregor Gysi von den Linken aktuell im Fernsehen, ich glaube in Dreisat hat er das gesagt oder so etwas, dass er sogar Frau Merkel aufgerufen hat, beenden Sie endlich das Besatzungsstatut. Und damit ist ja alles deutlich gesagt. Und da gibt es viele prominente Politiker, inklusive dem verstorbenen Herrn Schäuble, die das auch gesagt haben. Das heißt, die Souveränität ist nicht da. Und das Niveau sinkt natürlich. Und wenn wir in den USA das Niveau sinken haben, wenn wir das jetzt mit Herrn Biden vergleichen, und du sprachst gerade die Elefantenrunden an, das waren ja damals zumindest noch Leute, das waren ja Deutsche, Talks, die immer nach großen Wahlen stattfanden, wo die führenden Politiker in einer Diskussion waren. Aber wir haben ja mittlerweile auch hier seit den Baerbock-Phänomenen beispielsweise Menschen, die nicht einmal mehr fehlerfreie Sätze zusammenbringen können. Das ist ja das Hauptproblem. Das heißt, das Niveau ist ja insgesamt unterirdisch geworden. Und das ist aber auch eine deutliche Endphase. Das ist so das Finale dieses Systems. Und das wird sich jetzt auch selber zerlegen. Alle erkennen es. Ich glaube, selbst die meisten Systemspieler erkennen das auch. Man kommt nur nicht mehr raus aus dieser Lüge, in die man sich selbst reingeschraubt hat.
Es gibt einen spannenden News-Kommentar. Pauline Voss heißt die Journalistin und die Überschrift lautet: Man sieht, wie Jill Biden Joe Biden aus diesem Fernsehstudio führt. Und hier in der Überschrift steht: Diese Wahrheit muss jetzt ausgesprochen werden. Der senile US-Präsident, der sich an seiner Frau festhalten muss. Und dieses Foto stehe für den Zustand der westlichen Welt. Der Präsident des mächtigsten Landes der Welt, Joe Biden, greift nach der Hand seiner Frau. Gerade hat er das Wahlduell beendet. Nun geht er mit steifen Schritten von der Bühne und umfasst das Gelenk seiner Frau vor den Augen der Weltöffentlichkeit atomisiert sich eine angebliche Verschwörungstheorie und lässt den Blick auf die Wahrheit frei werden. Doppelpunkt. Joe Biden ist senil. Ja, und die amerikanischen Medien, die vorher noch relativ vorsichtig mit Joe Biden umgegangen sind, die resümieren jetzt, als ob sie es gerade über Nacht erfahren hätten, denn auch, wie zum Beispiel bei CNN, die Überschrift Good Night, Joe. Und es gibt jetzt eine sehr tiefe, breite, aggressive Panik in der Partei, schreibt CNNs Statistikguru John King, der während der gesamten Runde mit dem Handy mit hochrangigen Demokraten in Kontakt war. Und die haben sich gefragt, ob sie Biden jetzt bitten sollen, zurückzutreten oder ob prominente Demokraten dies fordern sollen. Und sie riefen immer wieder, oh meine Güte, was sollen wir jetzt tun? Und die waren sich alle einig bei CNN, wie es hier heißt, es tat weh, Biden zu sehen. Was glaubst du denn, Andreas? Wie wird man mit der Sache jetzt umgehen?
Also ich weiß es nicht. Es dauert eben offenbar noch, bis die Leute überhaupt erkennen, dass es ja, wie man jetzt auch sieht, egal ist, ob ein Präsident senil ist oder nicht. Denn er war ja nun auch vorher schon senil und nicht erst seit dieser Debatte. Das heißt, im Weißen Haus sitzt ja ein vermeintlicher Entscheider, der froh ist, wenn er stolperfrei in einem Raum laufen kann, ohne hinzufallen. Und das ist ja genau der Punkt. Das heißt, die Frage stellt sich doch, wer fällt jetzt eigentlich die Entscheidungen? Und welche Rolle spielt das eigentlich, wer das Ganze dort macht? Das heißt, das System outet sich jetzt selbst, dass sie quasi ohne Führung existieren können. Und da muss man sich fragen, ist es wirklich eine Führung oder gibt es keine Führung? Und dann stellt man fest, natürlich gibt es sehr wohl Führungen, aber ich glaube, die tatsächlichen Entscheider, deren Namen kennt man nicht einmal. Also das muss man auch einfach so sehen. Und das wird für mich immer deutlicher. Und ich kann mir vorstellen, sie werden ihn jetzt austauschen, dann kommt irgendeine andere Figur rein. Aber das sind ja auch genau diese Ablenkungsmechanismen, die man braucht, damit die Menschen eine Figur haben, wie auf einen Trump oder auf einen Putin oder auf einen Biden oder einen Olaf Scholz. Wenn wir das System immer wieder runterbrechen und versuchen, die Mechanismen, die Muster zu erkennen, Kriminalität auf der einen Seite, Inkompetenz auf der anderen Seite, und dann werden diese Systeme gesteuert, dann erkennt man doch die Logik, die dahinter steht, und auch eine Agenda, die man dann anfangen kann abzuleiten, ohne sie im Detail zu erkennen. Das ist wie eine kriminalistische Aufgabe. Ich komme mir manchmal vor in meiner Recherche wie ein Kommissar, der versucht, einen Mordfall aufzuklären. Und damit ist es, glaube ich, fast am besten gesagt. Wir erkennen die kriminelle Energie, die dort hintersteht, und dann eben halt die Nebelschwaden, die darüber gelegt werden, um diese kriminellen Straftatbestände zu verschleiern, wofür man dann die großen Medien braucht. Für mich ist das ein relativ klares Bild.
Ja, danke für den Kommentar, Inspektor Popp. Wir werden auf jeden Fall mal noch ein paar Medienstimmen aus den USA uns anhören. Wir machen das heute so ausführlich, Andreas, weil, wie du es gerade schon erläutert hast, wir reden nicht über irgendeinen Wahlkampf, sondern wir sprechen ja über das Land, das praktisch mit Deutschland fest verbunden ist. Deutschland wird keine große, weitreichende Entscheidung treffen können, ohne den großen Bruder in den USA gefragt, konsultiert, um Erlaubnis gefragt zu haben, beziehungsweise ist es meistens umgekehrt, dass von da kommt, was zu tun ist. Und deswegen ist das, was in Amerika passiert, natürlich für Deutschland sehr relevant.
Wesentlich interessanter als eine deutsche Bundestagswahl. Wir sollten uns daran erinnern, dass ein Olaf Scholz als Vasallenabteilungsleiter neben Joe Biden stand, der aus meiner Sicht und auch von vielen Seiten so gesehen einen Terroranschlag gegen Europa ankündigte, während der kleine Olaf nickte fröhlich. Und kurz darauf sind eben halt die großen Nord Stream 1 und 2 gesprengt worden, welches Europa ja in ein absolutes Chaos und in eine Preisspirale reingetrieben hat und eine Deindustrialisierung, in eine Massenarmut und so weiter. Das sind ja alles ganz offene Dinge. Das heißt, wenn in USA die Entscheidungen gefällt werden, die in Europa auswirken, auch Terroranschläge, zumindest ist das meine Sichtweise, dann ist die amerikanische Wahl definitiv wichtiger.
Und deswegen mal ein paar Stimmen aus den USA. Das Wall Street Journal schreibt, das hat übrigens zusammengefasst hier die Bild, diese Stimmen. In der ersten Präsidentschaftsdebatte lieferte Biden die Leistung ab, die die Demokraten gefürchtet hatten. Ein Mangel an Kraft und Kampfbereitschaft. Trump gelang es dagegen ungewöhnlicherweise in einer 90-minütigen Show voller Beleidigungen und politischer Gegensätze die Fassung zu bewahren. Und die New York Times schreibt, angesichts der irreführenden Angriffe Trumps wirkte Biden wackelig und unsicher. Bidens Vorstellung war immer wieder neblig und unzusammenhängend. Und die Zeitung meint auch, dass Trump nicht gewonnen, Biden aber verloren hätte. Wörtlich steht da, Trump stellte wilde und falsche Behauptungen auf und vermied eine von Klagen geprägte Schimpftirade. Biden schien durch seine Antworten sich zu schlängeln. Und noch ein Kommentar von der New York Post. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Es war ein Desaster für Biden. Millionen haben gerade das Ende seiner Präsidentschaft live im Fernsehen erlebt. Es war beschämend. Er sah nicht alt aus, er sah uralt aus.
Das sind die Argumente, die man wusste, dass sie kommen werden. Als es hieß, die machen eine Debatte, wusste jeder, dass es ein Fiasko werden muss. Also spätestens, wenn man ihn ein paar Mal gesehen hat bei seinen Ausfällen der Planlosigkeit, des Desorientiertseins, was man ganz klar als Befund erkennen kann, und da braucht man kein Arzt mehr sein, irgendwann kommt der Punkt, wo man das erkennt, dann ist doch logisch, dass man gegen einen Klardenker wie Donald Trump, das ist ein Klardenker, man mag mit ihm übereinstimmen oder nicht, aber er ist einer, der ganz klar und schnell offenbar denkt und reagiert, unabhängig von seinem Alter. Es geht hier nicht um die Altersfrage, sondern es geht um die Zustandsfrage. Das, was jetzt kommt, war mit Ansage. Und ich frage mich, warum hat man das überhaupt gemacht? Warum hat man diese Dinge zugelassen? Was läuft im Hintergrund eigentlich ab in dieser Debatte, auf die wir jetzt vielleicht gar nicht kommen? Und das ist für mich zum Beispiel viel wichtiger. Ich bin gerade dabei, ja zu recherchieren anhand von internen Unterlagen, die mit der Armee zusammenhängen, und zwar mit der Bundeswehr. Was da beispielsweise gerade läuft, wo auch die amerikanischen Einflüsse ganz klar in die Entwicklung einer sogenannten Vorwärtsverteidigung oder, wie ich es nennen würde, eines Angriffskrieges des Westens hier, was hier aufgebaut wird. Also, ich weiß, das gehört hier nicht her, aber ich glaube, wenn wir solche hohen Dinge sehen, wie zum Beispiel die Wahl oder eine Europameisterschaft, das sind eben halt die besten Möglichkeiten, die besten Zeitpunkte, um die wirklichen Entscheidungen zu fällen, über die überhaupt keiner redet. Und da bin ich eher am Suchen.
Magst du da vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Es ist ja gestern ein Interview mit dir auch erschienen, das wir eingestellt haben, mit einer ehemaligen Bundeswehrärztin. Zielst du darauf ab?
Ja, auch. Ich ziehe darauf ab, dass die Bundeswehrärztin, die ehemalige Bundeswehrärztin, in einer absoluten Klarheit gesprochen hat, wie also gesprochen hat, wie man Experimente quasi per Befehl gegenüber Bundeswehrsoldaten durchführen kann. Und wie wichtig das auch ist, was man hier für eine Obhutspflicht gegenüber den Soldaten hat. Mir fehlen da die Worte, weil das war wirklich ein extrem beeindruckendes Gespräch. Und vor allem hat sie als Ärztin und Psychologin, noch ein Diplompsychologin, noch mal deutlich auch mal die Definition zum Beispiel der Impfung gebracht und was das für ein Riesenexperiment war und dass es niemals um den Fremdschutz ging, sondern immer nur um den Eigenschutz. Es waren schon ein hochinteressantes Gespräch. Aber das, was ich jetzt meine, sind noch andere Dinge. Ich kann euch nur empfehlen, hört euch dieses Gespräch an. Das ist auf der Seite Wissensmanufaktur, auf der YouTube-Seite, Experimente mit Bundeswehrsoldaten. Und man muss sich wirklich überlegen, ob ich mich bei der Bundeswehr bewerbe, um da in den Krieg zu ziehen, wenn ich sehe, wie da die Sorgfaltspflicht gegenüber den Schutzbefohlenen vielleicht auch missachtet wird. Das kann ich da so rein interpretieren. Nein, ich habe zum Beispiel jetzt auch unter Unterlagen zugespielt bekommen, das darf ich auch mal so sagen, wo also große generelle Breuer zum Beispiel, aber eben halt auch andere, ich glaube, Frau Höpfel heißt sie, das ist die SPD-Abgeordnete, die für den Verteidigung zuständig
Hügel,
ist, der
Hügel, Eva Hügel.
Högel, Eva Högel heißt sie, genau, Eva Högel jetzt, ich kam auf den Namen nicht, hochinteressant. Und da wurde schon Klartext gesprochen, wie in internen Kreisen, das sind also nur für den internen Dienstgebrauch Papiere, manchmal gehen die nach draußen, man merkt eben halt, dass bestimmte Offiziere auch die Schnauze gestrichen voll haben und die Sachen dann rausgespielt werden. Und es ist für mich natürlich auch interessant, an diese Dokumente heranzukommen, die ich heute Morgen zum Beispiel schon analysiert habe, wo ich dabei bin gerade, wo auch ganz offen zugegeben wird, dass der Ukraine-Krieg mit einem Verhältnis 1:6 verloren ist gegenüber Russland und dass man auch so schnell wie möglich jetzt aus Sicht der Bundeswehr, aus Sicht von Herrn Breuer und auch von der Eva Högel so schnell wie möglich die Kriegsfähigkeit bis 2029 jetzt befehligen will und wie wir auch versuchen müssen, in die Familien diese Kriegsgedanken hineinzubringen, also klare Order, wie man das jetzt in Zukunft zu machen hat. Ich werde das mit dir besprechen und die Unterlagen mit dir durchgehen, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Und das ist für mich schon erschreckend, vor allem auch die interne Aussage, wir müssen so schnell wie möglich den Krieg mit der Ukraine beenden. Klare Aussage aus oberster Generalität der Bundeswehr, weil der Krieg ist verloren. Das ist eine ganz klare Aussage, die man reinlesen kann. Aber dann auch die Situation, wie man jetzt versuchen will, diese Schmach auch. Die vermeintliche, das ist also ganz primitiv gemacht, aber die Soldaten arbeiten da auf einem relativ simplen Level. Da gibt es nur Freund und Feind. Also da reden wir noch mal drüber. Da bin ich auf jeden Fall dran. Und ich glaube, da gibt es schon viele Entscheidungen und Entwicklungen, wo diese Argumentation jetzt mit Joe Biden und Trump richtig gut passen, dass man bloß nicht über diese Dinge redet.
Ja, aber es gibt jetzt auch schon nach diesem Duell gestern gibt es natürlich auch in der deutschen Politik einige Kommentare, zum Beispiel von dem FDP-Politiker Link. Er sagt, die Demokraten müssten überlegen, mit wem es am besten zu verhindern sei, dass Trump mit seiner gewohnten Methode, Verdrehung, Beleidigung und so weiter, erneut ins Amt kommt. Dessen außenpolitische Aussagen, also Trumps außenpolitische Aussagen, seien beunruhigend. Wörtliches Zitat: Er charakterisiert die NATO als eine Art Sicherheitsfirma, bei der wir zahlen und er uns nach Gusto beschützt. Deutschland und Europa müssten sich auf einen möglichen Wahlsieg Trumps im November vorbereiten. Dazu gehöre es, die EU und den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken. Es geht ja so ein bisschen in die Richtung, ne?
Ja, natürlich. Also wir dürfen auch eins nicht vergessen, dass Herr Trump ein Patriot der USA ist und der sagt, ich will wieder Amerika wieder groß machen und auf Kosten natürlich auch, das ist schon immer so gewesen, aller anderen Staaten, mit denen man zusammenarbeitet, die man im Würgegriff hat, der Liebe, die man immer mehr zudrückt. Und das ist genau die Situation. Diese NATO ist natürlich eine Firma, natürlich, also hat eine Art Firmenkonstrukt zumindest. Und sie vertritt eben halt ganz klare Interessen, nämlich der Pharma, nicht der Pharma, der Rüstungsindustrie und auch der Flüchtlingsindustrie. Das sind ja dieselben Aktionäre, die diese gesamten Debakel ausgelöst haben. Das ist kein Klimawandel und das sind nicht irgendwelche Naturkatastrophen, die uns da zugebracht haben, sondern das sind politische Entscheidungen, die Welt hier in dieses Chaos reinzubringen. Das ist das Wichtige, was erkannt werden muss. Hier geht es um die Sicherung von Pfründen, die man in den letzten Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten zusammengeraunt hat. Und das ist jetzt gefährdet und da passiert halt richtig was.
Ganz kurz, wir binden das Thema mal ab noch mit Reaktionen aus dem Ausland. Also wir sind gespannt auf deine Recherchen, Andreas, und werden das Thema sicherlich weiter behandeln hier. In Großbritannien hat sich die BBC geäußert. Vor dem Donnerstagabend hatten viele Amerikaner ihre Sorgen über Joe Bidens Alter und Eignung fürs Amt geäußert. Zu sagen, dass diese Debatte die Sorgen nicht gerade zum Schweigen brachte, wäre wohl eine der größten Untertreibungen des Jahres. Übrigens haben sich einer CNN-Umfrage zufolge 67% der Zuschauer gestern für Trump als Gewinner des sogenannten Duells ausgesprochen. Und von anderer Seite, demokratischer Seite, kam große Enttäuschung. Der britische Guardian schreibt, Joe Biden offensichtlich erkältet, murmelte sich durch die Debatte und konnte seine eigentlich elegant formulierten Sätze nicht treffsicher anbringen. Donald Trump, ein produktiver Verbreiter von Unwahrheiten, erzählte wiederholt Lügen und vermied es, auf schwierige Fragen zu antworten. Also man versucht immer noch, Trump als Lügner hinzustellen. Das ist übrigens etwas, ich habe vorhin länger mit der Redaktion in Deutschland gesprochen. Die sind ja ein paar Stunden vor uns und konnten schon mal so ein paar Stimmen einfangen. Und ich habe gefragt, gibt es eigentlich irgendwo inhaltliche Statements in den Medien, was Trump gesagt hat? Und nein, also nur, dass er Unwahrheiten
Genau.
erzählt hat, aber ansonsten so konkrete Dinge, wie er sich das vorstellt, was ja durchaus gestern auch passiert ist, was er alles geäußert hat, das wird in den Medien so gut wie nicht wiedergegeben, sondern man stürzt sich auf Biden, tut ganz erschrocken und erstaunt, oh, der ist aber in einem schlechten Zustand. Und der Trump, der wird weggebügelt als Lügner und fertig. Dabei hat er
Richtig.
ja ganz handfeste Aussagen. Das ist ja auch eine Art Methode, mit der Sache umzugehen.
Nein, natürlich. Also ich meine, die Aussage, der hat ja nur gelogen, wäre ja relativ einfach zu beweisen, indem man sagen würde, er hat das und das gesagt und das stimmt nicht. Dann hat er das und das gesagt und das stimmt auch nicht. Dann hat er das nächste gesagt und das war auch eine Lüge. Nichts dergleichen. Und wenn einer so pauschal sagt, oh, der lügt ja nur, so ganz
Genau.
entrüstet, ja, dann nimmt man das doch nicht ernst. Also das finde ich auch interessant, dass man die Sätze von Donald Trump überhaupt nicht benennt, alles, was er gesagt hat, was er machen will, was er vorhat, wie er bestimmte Dinge sieht. Wie gesagt, die Kriegsbeendigung in der Ukraine, bestimmte Einschätzungen. Nein, das soll auch gar nicht raus, sondern man sagt einfach nur, der lügt. Und das ist denn so eine pauschale Aburteilungen von Menschen, die nichts in der Tasche haben, die keinen einzigen Pfeil im Köcher haben und einfach nur noch rumpöbeln. Das ist ein Pöbeljournalismus.
Ja. In Spanien, El País, eine der größten Tageszeitungen, schreibt, Biden scheitert in der Debatte mit Trump bei dem Versuch, die Bedenken über sein Alter zu zerstreuen. Ich meine, er ist 81. Der Ex-Präsident überhäuft den Präsidenten mit Falschinformationen und Lügen, der seinerseits durch sein Zaudern, seine Heiserkeit und seine Ausrutscher unfähig ist, in einem Duell voller persönlicher Angriffe damit fertig zu werden.
Er
Die
hatte
Civi
Husten.
Genau,
Joe hat
ja.
Husten.
Olaf hatte Husten. In Kanada, CBC News schreibt, Joe Biden klang heiser, sein Energielevel schien niedrig zu sein und an mehreren Stellen der Debatte verlor er seinen Gedankengang. Und Donald Trump macht das, was Donald Trump oft macht. Er spricht mit Selbstvertrauen, er hat Energie, aber so vieles von dem, was er heute Abend gesagt hat, ist absolut nicht sachlich korrekt. Also Kanada wie immer ein bisschen verhaltener. In Mexiko schreibt El Universal, Biden stolpert, während Trump lügt und sich weigert, das Wahlergebnis zu respektieren. Eigentlich, Andreas, kommt ja bei allen Bewertungen in den Mainstream-Medien heraus, dass da zwei unfähige Leute gesessen haben müssen.
Naja, es ist also quasi, was hier deutlich wird, das ist eine Ein-Welt-Regierung, die natürlich auch eine Ein-Welt-Presse hat. Alle argumentieren gleich und keiner gibt konkrete Aussagen, sondern es wird nur pauschal, da sind gute, da sind schlechte. Jetzt, weil Biden schlecht ist, ist eben halt Trump auch schlecht. Und du hast völlig recht, das sind eben halt nur noch schlechte. Wir sehen ich sag mal, Unfähigkeit und auch die. Man hat die Zügel komplett aus den Händen verloren. Das habe ich das Gefühl. Es ist einfach nur noch ein Durchwurstelpragmatismus. Man sagt eigentlich nur noch irgendetwas. ohne drüber nachzudenken. Hauptsache, man kriegt das Ding vom Tisch. Und es ist alles einheitlich natürlich letztendlich geschaltet. Das heißt, alle haben die gleiche Aussage. Biden stolpert, hatte offenbar leichte Krankheit, war wahrscheinlich erkältet, konnte deshalb nicht so richtig reden. Wahrscheinlich hat er irgendwann Grippe gehabt, kann auch noch kommen. Und Trump lügt einfach. Und so einfach wird das dann abgebügelt.
News, das ist natürlich kein Mainstream, sondern ein alternatives Portal von Julian Reichelt, dem ehemaligen Bild-Chefredakteur. Da heißt es ganz anders. Da versucht man dann doch ein bisschen sachlicher zu sein, natürlich. Trump dagegen, heißt es, war ganz der Altbekannte, voller Energie. Unter ihm gab es die greatest economy aller Zeiten, brüstete er sich gleich zu Beginn und hämmerte auf Bidens Wirtschaftsbilanz ein. Bei ihm spürte man praktisch keinen Unterschied zu seinem Auftreten vor 4 Jahren. Dass unter ihm massive Steuersenkungen es gegeben hatte, wofür Biden ihn gerade attackieren wollte, bejahte er stolz, wörtlich: mehr Steuereinnahmen mit weniger Steuern sei das gewesen. Ich will da jetzt wirklich mit diesen Punkten diese Debatte dann auch bei uns hier beenden. Wir haben es absichtlich ein bisschen ausführlicher gemacht. Es ging natürlich auch um Themen. Wir haben ja jetzt nur über die Befindlichkeiten gesprochen. Es ging um Abtreibungsrecht. Es ging um den Ukraine-Krieg. Es ging um den Gaza-Krieg. Es ging um den Abzug der USA aus Afghanistan. Und das sind natürlich alles Punkte, die Trump Biden vorwerfen konnte, denn das sind alles Dinge, die in dessen Amtszeit jetzt in der letzten passiert sind. Und sollte Trump gewählt werden, sagte er, und das wird hier bei News nochmal zitiert, werde er den Krieg in der Ukraine noch vor seiner formellen Amtseinführung beenden.
Das wäre natürlich eine brillante Aussage und das wäre natürlich auch endlich eine Abkehr von diesen Massenmorden, welches da stattfindet, wo hier geopolitische Interessen auf Kosten der Ukrainer und auch auf Kosten der Russen natürlich letztendlich hier umgesetzt werden. Es geht immer noch um dieses Intermarium-Konzept. Und Donald Trump kennt das natürlich alles sehr genau. So dumm ist er nicht. Der weiß sehr genau, dass er versuchen will, auch Russland von Europa zu trennen. Aber er ist an der Stelle vor allem jetzt so, dass er sagt, ich glaube, unsere Weltpolizei-Ausrichtung der Vergangenheit nähert sich dem Ende. Die BRICS-Staaten kommen, die Abwendung vom US-Dollar, großer Handel von Rohstoffen wie Öl, was nicht mehr fakturiert wird auf US-Dollar, sondern auf Yen oder wie heißt es, Renminbi, also auf die chinesische Währung. All diese Faktoren zeigen, dass die USA sich in einem Sturzflug befinden. Und Trump konzentriert sich jetzt auf die Wiederherstellung des eigenen Landes, die Innenpolitik. Und ich glaube, das ist auch der einzig richtige Weg. Und dann auch zu versuchen, diese Kriegsstrategien langsam runterzufahren. Aber da gibt es eben halt über Trump, egal, auch wenn er Präsident wird, immer noch eine große Gruppe, die er als Sumpf bezeichnet, die die Zügel in der Hand haben. Das ist das Problem. Ein großer Kampf steht noch bevor.
Make America Great Again, das ist ja sein Slogan gewesen vor 4 Jahren. Hab jetzt wenig davon gehört, aber das ist auf jeden Fall das, was Donald Trump jetzt mehr und mehr in den Vordergrund schieben wird. Wir haben es gerade gehört, über 2 Drittel der amerikanischen Bevölkerung laut CNN, vielleicht sind es sogar noch ein paar mehr, das Vertrauen in die Mainstream-Medien ist bei mir jetzt nur bedingt da, ob solche Zahlen stimmen. Aber wenn die schon sagen, 2 Drittel, über 2 Drittel sind auf Seiten von Donald Trump und fanden ihn einfach besser, dürfte eine ziemlich eindeutige Richtung vorgeben. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, was sich die Demokraten einfallen lassen. Ob sie Joe Biden im August ins nächste Duell schicken wollen. Es gibt ja auch im August dann den großen Parteitag der Demokraten. Da könnte es sein, dass sie beschließen, dass sie Joe Biden rausnehmen. Vielleicht tun sie es auch vorher. Wir bleiben dran, wir bleiben offen, wir bleiben interessiert.
Also dieses MAGA, Make America Great Again von Donald Trump, ist natürlich ein Trend, der sich entwickelt. Und wir sehen ja, es gibt ja auch in Europa den Begriff Mega, make Europe great again. Und Viktor Orban ist derjenige, der das relativ stark verkörpert aus meiner Sicht. Und da könnte auch an der Stelle eben halt eine neue Macht entstehen, indem die Nationalstaatlichkeit wieder nach vorne gebracht wird. Und das ist eins der wesentlichsten Elemente, die mit der Freiheit des Menschen und mit der Souveränität der Menschen selbst zu tun hat. Das heißt, die reinen Nationalstaaten, die ausschließlich für sich allein entscheiden kann, alle alles, was in Größe geht, ist automatisch in Diktatur. Diese großen Zusammenschlüsse und Zentralisierungen führen immer zur Tyrannei und zur Diktatur. Das haben schon die alten Griechen, Aristoteles und Platon und Sokrates auch schon formuliert. Und genau das ist das, was sich jetzt gerade neu formiert. Und ich habe das Gefühl, auch der Viktor Orban ist schon fast so ein bisschen in die Richtung ein neuer Trump. Jetzt werfe ich hier mal eine ganz neue These in den Raum rein.
Ja, aber er steht relativ alleine da in seinem kleinen Ungarn, wenn ich das bemerken darf. Das
Noch.
kann man nun gar nicht vergleichen.
Noch. Aber wenn Trump in den USA an der Macht ist, könnte sich auch in Europa eine große Veränderung eben vollziehen.
Ja, wir werden sehen. Ich meine, es gibt in Osteuropa durchaus Staaten, die auf der Linie von Viktor Orban sind. Und
Ja.
ich möchte vielleicht noch mal daran erinnern, Andreas, was Donald Trump damals, das war ja sein letztes Amtsjahr 2020, was er verändert hat, da ging es ja mit der Mikrobe los. Und da hatte er ja auch dieses Hydrochloroquin empfohlen, als Medikament und ist extremst zurückgepfiffen worden, denn das wäre wohl das Medikament gewesen, das weiß man heute, welches gegen dieses Coronavirus gut geholfen hätte. Trump selber sagt, er hätte sich damit auch selbst behandelt. Gut, wir wissen inzwischen auch, dass es sich um eine Biowaffe handeln könnte, wie jetzt auch gerade Dr. Michael Nehls wieder bestätigt hat, wie viele andere Wissenschaftler inzwischen, sodass man durchaus, wenn man es hatte, auch selber zuschauen muss, dass man sich wieder in den alten Gesundheitszustand zurückversetzt. Andreas, aber Donald Trump hat damals, als die WHO praktisch ja auch sehr überraschend die Mikrobenkrise als weltweite, als globale Pandemie ausgerufen hat und wo plötzlich die Ländergrenzen dicht gemacht wurden, wo niemand mehr fliegen durfte, wo die Leute eingesperrt, isoliert wurden, da war es Trump gewesen, der angekündigt hat, dass die Vereinigten Staaten von Amerika aus dem WHO-Vertrag austreten. Und die haben, glaube ich, damals zwischen 400 und 500 Millionen jährlich überwiesen an die WHO. Und Trump hat gesagt, diese Summe wird künftig nicht mehr bezahlt. Wir treten aus. Das war ja eine extreme Kampfansage, wenn wir heute wissen, was mit dem WHO-Pandemievertrag alles geplant wurde.
Ja, und wir haben ja auch gesehen, dass die WHO natürlich jetzt in diesem Machtwahn war und die jetzt momentan ein wenig verlieren und sie müssen momentan kleine Brötchen backen. Sie sind auch sehr, sehr stark in die Kritik geraten. Das hat sich auch herumgesprochen. Aus diesem Grunde haben wir auch beim letzten Mal, also das möchte ich noch mal ganz klar sagen, dieser letzte Podcast, den wir gemacht haben, wo wir gerade über diesen UNO-Zukunftspakt gesprochen haben, also da wurde das noch mal richtig klar, dass man die Demokratie quasi abschaffen will und die UNO jetzt offenbar die Macht der WHO quasi mit übernimmt oder auch ergänzt. Also wir haben hier eine ganz klare Agenda. Ich glaube, das ist eine der historischen Nachrichten während der EU und während dieser ganzen Wahlgeschichten und diesem ganzen Debakel dort in den USA, dass man hier im September 2024 eben diese Generalversammlung der UNO einberuft zu diesem Zukunftsgipfel. Und der soll die Demokratie abschaffen, weil sie heute nicht mehr möglich ist. Das ist eine ganz klare Aussage und das ist entscheidend für mich jetzt.
Aber wir dürfen uns natürlich die Frage stellen, wenn Donald Trump wieder US-Präsident werden würde, wie würde er sich der WHO gegenüber diesmal aufstellen?
Ich denke, der wird sie auch wieder rausschmeißen und das wäre auch das einzig Sinnvolle. Aber das noch Sinnvollere wäre auch, die UNO aufzuheben und eine neue Struktur Struktur eines internationalen Staatenverbandes zu machen, außerhalb der UNO. Und ich glaube, da wird die BRICS auch schon dabei sein. Die BRICS-Staaten sind diejenigen, die die meisten Menschen der Welt auf sich vereinen und das mit Abstand. Und ich glaube, wenn die sich loslösen von der UNO und ein Alternativprogramm aufbauen, eine Alternativökonomie aufbauen, eine alternative eine Respektierung der verschiedenen Staaten, also weg von Weltpolizei und Zentralisierung. Wir müssen natürlich aufpassen. Auch die Chinesen haben vielleicht eine Großmannssucht, die dahinter stehen kann. Aber schlimmer als jetzt kann es ja erstmal nicht werden.
Na, da bin ich nicht so sicher. Also ich wünsche mir jetzt nicht chinesische Verhältnisse im Westen, aber das ist sowieso, man kann das im Moment sehr schwer einordnen. Du hast gerade diesen UNO-Zukunftspakt erwähnt. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, ihr könnt in unserem Kanal, wenn ihr oben die Lupe anklickt und UNO-Zukunftspakt schreibt, UNO-Zukunftspakt, dann könnt ihr eine Petition finden. Da gibt es eine Bürgerrechtsbewegung, Maßvoll heißt die oder auch Maßvoll, und die stellt diese Machenschaften auf den Prüfstand. Sie zeigt aus, wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, Andreas, da hattest du einige Informationen mitgebracht. Und man kann, es ist eine Schweizer Bürgerrechtsbewegung, man kann dort anklicken, eine Abstimmung beziehungsweise eine Petition dagegen, dass man jetzt eben das, was man bei der WHO hat man es ja auch nicht verhindern können, denn die internationalen Gesundheitsvorschriften, die sind ja durchgewunken worden von den Ländern. Und meine Befürchtung ist, dass die 10 oder 12 Monate Widerspruchsfrist, die jetzt noch bleiben, um das Ganze auszuhebeln, nicht genutzt werden wird, weil das Thema kommt leider ja überhaupt nicht in den Medien vor. Aber dass man hier auf jeden Fall sich registrieren lassen kann und sagt, ich bin dagegen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir an diesen Themen dranbleiben, um eben Totalitarismus, Kontrolle und so weiter, was man offenbar wirklich der Welt überstülpen will, zu verhindern oder zumindest es versuchen.
Ja, also diese Gruppe ist wirklich fantastisch. Die heißt Maß-Voll, VOLL.ch. Und da gibt es einen /UNO-Zukunftspaket oder Zukunftspakt, Entschuldigung, Zukunftspakt. Wenn man dort reingeht, hat man vor allem eine Menge Informationen über ganz relevante Entwicklungen dieser Einweltregierung, nämlich der UN. Und ich kann nur jedem empfehlen, da einfach mal durchzuscrollen und sich dieses Thema anzunehmen, dann wird nämlich klar, wo die eigentlichen Schwerpunkte unserer Politik liegen sollten und wo sie eigentlich auch liegen, aber so, dass es möglichst keiner mitbekommt. Deshalb haben wir ja die Medien, die das verhindern sollen, dass wir Zusammenhänge erkennen.
Ich möchte auf die Sendung Maybrit Illner am Donnerstagabend kommen, denn da gab es große Überraschungen, Andreas. Da war unter anderem der Tatortstar Jan-Josef Liefers zu Gast. Da war auch Christian Drosten. Es ging tatsächlich um Covid-19 und Jan-Josef Liefers, der hat bei Maybrit Illner sehr fundiert und äußerst streng über die Entscheidungen der Bundesregierung in der Mikrobenkrise sich geäußert. Und das Ganze hat auch ganz klar die Bild aufgegriffen. Also das ist für mich eine Überraschung gewesen, als ich den Artikel gesehen habe. Ich habe natürlich Frau Illner mir gar nicht angeguckt. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Plan. Aber Liefers saß da und hat schwere Vorwürfe gemacht. Und der scheint sich auch auszukennen, Andreas. Der hat nämlich auf dieses Strategiepapier Bezug genommen aus dem Bundesinnenministerium, diesem Hammer and Dance Papier, so heißt das ja ganz inoffiziell. Und sein Vorwurf, er sagte wörtlich in der Sendung, wir haben auf Angst gesetzt. Es ist ein Angstpapier bestellt worden. Da haben Wissenschaftler offenbar den Auftrag bekommen, mach dir doch mal Gedanken, wie kriegen wir das wirkungsvoll rüber? Und er führt eben dieses 17-seitige Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium von Anfang 2020 an mit dem Titel, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Und er zitiert auch, das gab als Autoren 10 Fachleute aus verschiedenen Ministerien der damaligen schwarz-roten Koalition unter Kanzlerin Merkel. Und er sagt, da steht, wie wäre es denn mit einer Urangst, nämlich dem qualvollen Ersticken zu Hause? Er ist sichtlich empört, der Jan-Josef Liefers, wie er das zitiert. Und spricht eben über dieses explosive Dokument. Vielleicht hört er ja auch unsere Sendung.
Es kann durchaus sein. Jan-Josef Liefers ist auf jeden Fall ein sehr intelligenter Mann und nicht nur ein sehr guter Schauspieler. Ich schätze ihn ja sehr. Und ich glaube, er macht das ganz intelligent, weil er diesen Spagat zwischen Mainstream und Alternativ gut hinbekommt. Und das ist auch ganz gut, wenn man da so eine Sprachstruktur hat. Er ist ein Mann mit Eiern, wenn ich das so sagen darf. Da gibt es nicht mehr so ganz viele davon, die in der Öffentlichkeit stehen und wirklich sagen, okay, ich gehe hier meinen Weg. Wir dürfen nicht vergessen, er hat vor 2, 3 Jahren, als wir mittendrin waren, in dieser Situation, an dieser Kritik auch mitgearbeitet, in dieser Gruppierung, die sich gebildet hat. Da wurden ja dann verschiedene Schauspieler genutzt und man hat sie dann offen bestimmte Aussagen machen lassen, die das System satirisch kritisiert hatten, diese gesamte Corona-Politik. Da hat er mitgemacht. Die meisten sind dann natürlich gleich wieder eingeknickt. Die springen ja los als Königstiger und landen als Bettvorleger. Das kennen wir, das Problem. Aber der Liefers, der macht das ganz intelligent. Der bleibt sich treu, zieht sich dann ein bisschen zurück und tritt dann immer wieder auf. Also ich finde ihn gut. Mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten, aber das weiß ich nicht. Vielleicht meldet er sich ja irgendwann, wenn er unsere Sendung hört. Vielleicht sagt ihm
Also,
das ja einer. Ich würde gerne mal mit ihm reden.
er hat weiterhin dieses Papier zitiert, das wir ja in unseren Sendungen hier in den zurückliegenden Jahren öfter durchgenommen haben. Und Liefers sagt, und was ist mit den Schuldkomplexen? Sollten wir den jungen Leuten vielleicht einreden, dass sie schuld sind, wenn Oma und Opa nächstes Jahr nicht mehr mit am Tisch sitzen? Und da hat er sich weiter empört. Das sei einer der perfidesten Momente für ihn gewesen. Das ist eine Sache, die, er sagt dann wörtlich, mir von Anfang an contre-coeur, also gegen den Strich gegangen sind, dass die Angst als Instrument benutzt wurde, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und er halte nichts von Angst. Wörtlich sagt Liefers, ich bin erzogen worden, mutig zu sein, auch in Momenten, wo ich Angst habe. So wünschen wir uns Menschen, Mut zu fassen in Momenten der Angst. Damit sagt er etwas sehr Wichtiges und Wertvolles, denn jeder, der als mutig gilt, steht ja auch manchmal in Momenten da und es kommt ein ganz klammes Gefühl in den Bauch und man weiß nicht. Und dann in dem Moment die Kraft zu haben, Mut zu fassen und zu sagen, und ich gehe aber meinen Weg. Das betont er hier und das ist wirklich etwas sehr Wertvolles.
Ja, das ist also ein Zeichen, dass er auch so ein bisschen zu uns gehört. Denn wir alle, die wir ja alternativ unterwegs sind, wir taugen ja nicht dazu, feige zu sein, einfach weil wir es nicht sind. Wir gehen ja bewusst einen schwierigen Weg und wissen, dass wir uns damit ins Abseits schießen in der Allgemeinheit. Wir wissen, dass wir in der Allgemeinheit eben halt nicht auf der Beliebtheitsskala oben sind, dass Leute zumindest hinter den Kulissen fast vor uns ausspucken manches Mal, weil man will ja auf jeden Fall immer beliebt sein, man will ja immer irgendwie dabei sein. Er hat den Mut, das zu sagen, das finde ich gut. Wir reden ja auch schon seit langem darüber, genau über dieses Hammer-and-Dance-Papier. Und ich glaube, diese vielen kleinen Dinge, wie wir auch, diese Bausteine, die da mitspielen, die Informationen nach außen zu tragen. Und wir müssen natürlich auch diese Wahrheiten immer wiederholen. Viele sagen, das habt ihr schon so oft gesagt, ja, aber wenn die Unwahrheit auch ständig wiederholt wird, und zwar so lange, bis die Unwahrheit zur Wahrheit wird, müssen wir dagegen halten. Die Tagesschau verbreitet auch jeden Tag Unwahrheiten immer wieder und damit wird es irgendwann zur Wahrheit gemacht. Also müssen wir dann zumindest die Wahrheit wiederholen, damit die Leute auch wissen, die gibt es auch noch.
Ich erinnere mich, als ich bei der Tagesschau angefangen habe, ich war ja auch voll auf Erfolgskurs, fand das alles toll, dass ich jetzt berühmt wurde. Ich kann heute leider nur den Kopf darüber schütteln, aber es gehört nun mal zu meiner Entwicklung. Und da weiß ich noch, da gab es dann mal irgendwann eine Kritik, weil ich den falschen Blazer anhatte oder so. Und da war ich ganz entsetzt, dass jemand mich so kritisiert, hatte da mit einer Redakteurin gesprochen und die lachte und sagte, du kannst nicht everybody's Darling sein. Everybody's Darling ist everybody's Depp. Und das war damals für mich zwar überraschend, aber genau das ist es, wenn du dir das erstmal klar machst, dass du nicht allen Menschen gefallen kannst und dass du in Kauf nimmst, dass andere sagen, finde ich blöd, was die sagt, dann ist man schon ein Stück weiter und ist auch in der Lage, so wie Liefers es hier sagt, dass man sagt, okay, also die finden mich blöd, aber mir ist es wurscht, ich sage, was ich denke und gehe meinen Weg.
Und ich muss ehrlich sagen, es gibt viele Menschen, von denen ich nicht einmal gemocht sein möchte. Also insofern muss ich ganz ehrlich sagen, passt das zu mir? Es gibt die Anziehung der Gleichart, eines der wichtigsten Gesetze der Natur, das wir kennen. Und den möchte ich mich natürlich auch entsprechend gern unterordnen, dass ich mit Gleichgesinnten, mit Menschen der Gleichart zusammenkomme. Und die Gleichart bedeutet ja nicht, dass sie alle gleich denken, sondern gleich die Art haben. In all ihrer Unterscheidung. Das heißt, ich bin ja zum Beispiel multikulturell und ich möchte gerne, dass wir die Vielfalt haben, aber die echte Vielfalt und nicht eben halt eine Einfalt, die man Vielfalt nennt, so wie wir das zum Beispiel in der Migrationspolitik haben. Die Einfältigkeit, die uns suggeriert wird, hat ja eben halt genau nichts mit dem zu tun, was man macht. Das ist alles gut so.
In dieser Sendung Maybrit Illner war der ehemalige Spiegelchef Georg Mascolo, unter anderem Christian Drosten und die Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, die Ministerpräsidentin. Und da gab es spannende Momente, die hier auch wiedergegeben werden. Da möchte ich noch mal kurz reingehen, Andreas, wie zum Beispiel der ehemalige Spiegelchef Mascolo mit dieser Aufarbeitung umgeht oder eben auch Christian Drosten. Also Mascolo, der hat dann versucht, den Liefers abzuschwächen. Und weil Liefers hatte auch Bezug genommen auf die Arbeitsgruppe Schwarzer Schwan in der Regierung, die eben auch für diese Papiere zuständig war. Und Mascolo sagt, ja, die habe es zwar gegeben, aber das Angstpapier sei nicht die Regierungslinie geworden. Was hat der
Ahaha.
Mann, nicht gemerkt, was wir alle bemerkt haben?
Ja, ich frage mich, was er geraucht hat und wo man das Zeug bekommt, was man da raucht, um so denken zu können. Ja, das ist natürlich absurd. Natürlich ist das Angstpapier umgesetzt worden und zwar schlimmer, als man sich's denken kann. Und das auch wider besseren Wissens. Man wusste, welche Probleme auftauchen. Man konnte das Coronavirus ganz anders einschätzen. Man hat trotzdem etwas Falsches gesagt. Man wusste, welche Impfungen ein Riesenproblem werden könnten, was ja heute auch der Fall ist. Und man hat es trotz alledem gemacht. Nochmal, es geht nicht um Inkompetenz in der Corona-Politik, sondern um einen Vorsatz. Der steht im Raum und der muss juristisch geprüft werden. Und zu diesen Vorsatz juristischen Prüfungen gehören auch aus meiner Sicht, und das ist das Problem, viele Pressevertreter, die ebenfalls an dieser vorsätzlichen Tat mitgewirkt haben könnten. Auch die gehören juristisch natürlich vor dem Kadi und müssen überprüft werden, logisch.
Christian Drosten wirkte in dieser Sendung ziemlich arrogant, wenn man sich die Zitate anschaut. Der hat zum Beispiel damit gar nichts zu tun haben wollen, was Liefers da gesagt hat, und sagte, ich habe das Gefühl, dass die Art, wie ich kommuniziert habe, immer eher kühl war und eben keine Angst verbreitet hat.
Ja.
Ja. In
Ja,
seinem
also da.
Podcast. Ich meine, er kann ja auch kühl sagen und sehr gelassen kann er Worte aussprechen wie die Pandemie wird viele Todesopfer fordern.
Nein, er hält die Menschen für dumm damit, weil er natürlich in seiner kühlen Art, dass er nicht der Entertainer ist, der die Leute vom Hocker reißt und alle fangen an zu jubeln, wenn sie ihn sehen. Das ist er vom Typ gar nicht. Aber er spielt eine entscheidende Rolle in dem gesamten orchestrierten Theater. Und wenn er nur eine Rolle spielt, die relevant ist und ein anderer das Ganze eben halt mit Tamtam auch nach außen dreht, dann wird das Bild natürlich komplett sich hinzustellen und sagt, oh, ich habe ja nur einen ganz kleinen Teil gemacht nach dem Motto, okay, also ich habe eigentlich die Zellen immer nur abgeschlossen, aber ich habe niemanden inhaftiert. Also so läuft das eben halt nicht.
Vor allem er war ja nun der Regierungsberater schlechthin. Es gab ja keinen Tag ohne Christian Drosten in dieser Zeit in den Medien. Er hat dann beim NDR seinen eigenen Podcast bekommen, wo er all die Dinge äußern konnte, die dann von den Medien weitflächig wieder weiterverbreitet wurden. Und ja, also man ist in dieser Sendung dann zum Schluss auf Joshua Kimmich gekommen, den Nationalspieler, Fußballnationalspieler, und den hat man eingespielt und er, wie die Bild-Zeitung schreibt, klagte tief betroffen mit brüchiger Stimme. Ein Kumpel sagt mir, dass weniger Menschen gestorben wären, wenn ich mich hätte impfen lassen. Das ist brutal. Und das ist natürlich etwas, Andreas, wir haben das damals ja auch besprochen, wie man mit Kimmich umgegangen ist, der sich eben die Spritze nicht hat geben lassen wollen, der wollte sich nicht spiken lassen. Und da ist dann Frau Illner auf Herrn Drosten zugegangen, gestern Abend in der Sendung, und hat gesagt, würden Sie sagen, dass man Joshua Kimmich Unrecht getan hat, ihn da so unter Druck zu setzen? Und da hat Herr Drosten einfach kühl geantwortet, da ging es, glaube ich, nur um die Vorbildfunktion. Da ist jetzt nichts, was ich diskutieren sollte. Das ist nicht meine Aufgabe.
Ja, eiskalt empathielos. Das fällt mir dabei ein, wenn da Herr Drosten so reagiert. Denn Herr Drosten kennt auch die Definition der Impfung und allein die Aussage, die man ihm da vorgeworfen hat, diesem jungen Fußballspieler, dass durch ihn andere Leute gestorben sind, ist eine Lüge, weil die Impfung überhaupt keine Aufgabe hat, nämlich andere Leute zu schützen, sondern nur sich selbst. Und deshalb möchte ich nochmal auf dieses hochinteressante und auch brisante Gespräch mit dieser Frau sprechen, die, mit der ich gemeinsam gesprochen habe, über diese Ärztin von der Bundeswehr und die ganz deutlich nochmal die Definition genau erklärt hat, was steht da eigentlich genau hinter. Und also wenn ich eine Zitrone esse zum Beispiel, ist es bereits ein Impfvorgang. Eine Impfung hat nämlich nur die Aufgabe, die Abwehr Stoffe zu erhöhen im eigenen Körper, um sich damit zu schützen vor irgendwelchen Virenangriffen. Ein Joghurtessen wäre dann gewissermaßen schon eine Art Impfung. Und es hat mit dem Schutz von anderen nichts zu tun. Und das, was dort verbreitet wurde, ist eine reine Propaganda. Und das ist für mich eine der Schlüsselerlebnisse, weil man hier erklärt hat den Menschen, du bist asozial, wenn du dich nicht spiken lässt, weil dann andere Leute sterben. Das stimmt eben halt überhaupt nicht. Dafür ist eine Impfung nicht gedacht. Und noch eins vielleicht, was ich dabei gelernt habe. Man hat bis zum Jahre 2009 die mRNA-Therapien als gentherapeutische Behandlung definiert. Und 2009 hat es aus meiner Sicht offenbar die Pharmaindustrie hinbekommen, dass diese mRNA, also diese gentherapeutischen Behandlungen, in dem Moment, wenn sie dazu dienen, eine Infektion zu vermeiden, dass sie dann nicht mehr als therapeutische Behandlung gesehen werden, sondern dann als Impfung bezeichnet werden können. Und da sind die Einstiegskriterien, die Überwachungskriterien, die Sicherheitskriterien wesentlich leichter für die Pharmaindustrie, die Dinger hinzustellen. Und wenn man diese ganzen Dinge immer mehr ausweitet, deshalb ist dieses Gespräch zwischen mir und dieser Bundeswehrärztin so wichtig aus meiner Sicht, dann wird ein Schuh raus und dieser Vorsatz wird immer deutlicher.
Wir werden dieses Interview heute gegen Abend noch einmal einstellen, weil das hat sich so ein bisschen heute früh versendet, würde ich mal sagen. Und wenn ihr das Interview sucht, gebt doch bitte einfach Pflichtverletzung ein oder Experimente. Ein Wort aus dieser Überschrift, das ein bisschen prägnanter ist. Die Überschrift lautet: Gab es medizinische Experimente und Pflichtverletzungen bei der Bundeswehr? Ihr könnt auch eingeben bei der Bundeswehr. Also all das greift, das ist hier wie bei Google innerhalb des Kanals. Ihr findet alles mit der Stichwortsuche. Lieber Andreas, du bist entlassen für heute. Du darfst dich noch mal
Wunderbar.
richtig amüsieren auf deiner Reise, deine Koffer packen und
Genau.
loslegen.
Genau, ich amüsiere mich jetzt wie verrückt. Ja, ich habe meinen Koffer gepackt, der liegt im Auto. Ich bin schon wieder weiter zum nächsten Flug und wir werden dann morgen, ja, morgen, übermorgen, spätestens bin ich wieder in Kanada Und ich freue mich erst wirklich darauf jetzt. Das war ein langer Trip, aber auch sehr befruchtend, weil ich habe sehr viel lernen dürfen, sehr interessante Menschen kennengelernt. Und dieses Wissen, was ich mir da reingezogen habe, das wird jetzt in den nächsten Podcasts nächste Woche natürlich dann Eingang und Gehör finden.
Prima, ich wünsche dir eine gute Reise, lieber Andreas, und wir freuen uns, wenn du dann live und in Farbe wieder hier in der Redaktion am Platz sitzt und wir hier vor allem mit Orchester wieder arbeiten können. Das Orchester hatte jetzt dann 2 Wochen frei, die sind jetzt auch müde der freien Zeit und wollen
Ja.
wieder arbeiten.
Aber sie sind ja unbezahlt, deshalb wollen die auch wieder kommen.
Ja, genau. Ihr Lieben, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Es gibt natürlich ein Abendgebet heute und wir wünschen euch auch eine gute Freizeit. Genießt die Zeit mit euren Freunden, mit eurer Familie. Macht was Schönes und ja, bleibt im Gottvertrauen. Dankeschön.
Alles Liebe auch von mir. Ciao, ciao.